Herzlich willkommen bei Rethinking Business.
Ein Podcast, zwei Perspektiven.
Mit Michael
und Carolina.
Heute, warum ADHS eine Superpower im Sales ist. In dieser Folge diskutieren wir mit Tim Hendrik Meyer, Business Angel Investor und Chief Revenue Officer bei Cosuno, über ADHS als Superpower im Business-Kontext. ADHS im Geschäftsleben als Stärke genutzt werden kann. Wir sprechen über unsere Erfahrung im Vertrieb, die Vorteile der schnellen Auffassungsgabe und hohen Energie, sowie auch die Herausforderung im Teamzusammenspiel. Wir erörtern, warum der Vertrieb besonders gut für neurodiverse Menschen geeignet ist und warum die Fähigkeit, komplexe Kundensituationen schnell zu erfassen und kreative Lösungen zu entwickeln, gerade hier extrem hilfreich ist. Ein spannender Perspektivwechsel mit einigen Denkanstößen. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo Tim, herzlich willkommen hier bei uns im Podcast Rethinking Business. Wir freuen uns wirklich sehr, dass du heute mit uns hier sitzt und wir uns mal über das Thema ADHS als Superpower im Business unterhalten.
Vielen Dank, dass ich hier sein darf.
Ja, ich freue mich auch. Ja, also es ist ja ein bisschen so hier wie so die Neurodiversen unter sich, ja?
Ja.
Also ich bin ja auch neurodiverse, ja, und habe auch ADHS, ja. Und du auch? Ja. Und Carolina?
Ja, also nicht diagnostiziert, aber definitiv. Also auch auf dem Spektrum. Ja.
Gleiches gilt für mich, nicht diagnostiziert, aber selbst diagnostiziert in dem Sinne, weil man.
Ich bin tatsächlich diagnostiziert. Ja. Ja. Das ist übrigens sehr einfach zu machen. Man kriegt ein EEG, ja, und das ist ja wie gesagt ein Spektrum, also das fängt mit ADHS an, geht über Asperger und dann zu Autist, ja. Mhm.
Für mich war die klare Erkenntnis nochmal, mein Sohn ist mittlerweile diagnostiziert. Okay. Und man sieht bestimmte Muster, die man aus seiner eigenen Kindheit und Vergangenheit ganz klar wiedererkennt und irgendwo versteht, okay, zumindest in meiner Jugend war es noch nicht en vogue. Mittlerweile wird gefühlt auch viel öfter getestet, um dort auch entsprechend besser drauf einzugehen. Aber ja, von daher würde ich an der Stelle genau wie du sagen, Selbstdiagnose, aber bestätigt.
und welche Muster siehst du da oder welche Patterns? Ja, was siehst du da bei deinem Sohn, was du auch an dir siehst?
Was sehe ich? Ich sehe, dass er eine sehr schnelle Auffassungsgabe hat, aber auch sehr schnell das Interesse an Themen verliert, wenn repetitive Tätigkeiten notwendig sind.
Ja.
Was ihm oft im Schulalltag dann im Weg steht, weil das Schulsystem nicht auf uns in dem Sinne ausgelegt ist.
Ja,
das Thema, ich muss jetzt 50 Mal den Buchstaben A schreiben, das schafft er 5 Mal und nach dem 5. Mal, wo er den Buchstaben perfekt geschrieben hat, sagt er, das mache ich nicht weiter, gib mir bitte das nächste Thema.
Wir haben das alle in uns, dass wenn Dinge, ich sag's mal ganz plump, langweilig werden, anstrengend werden im Kopf, wo jeder andere sagen würde, ach super, ich habe so eine Checkliste, die kann ich abarbeiten, immer wieder wiederholen, ist für mich auch die Hölle, wie Buchhaltung zum Beispiel. Ja. Aber es ist, wie gesagt, man kann das dann wegdelegieren.
Und ich glaube, um vielleicht einmal den Kreis zu schließen zum Thema ADHS als Superpower, dass wenn man versteht, wie man das einsetzen kann, man eben sehr schnell mehr Fortschritt machen kann.
Ja.
Weil man diese durchaus, ich würde das auch immer als erhöhtes Energielevel betiteln, wenn man die dann zielgerichtet lernt zu investieren, dann kann man sehr schnell mehr leisten als viele andere Menschen um einen herum und so eben schneller Fortschritt machen, egal ob in der Schule oder im Beruf.
Genau.
Ja, bei mir im beruflichen Kontext ich werde immer wieder gefragt, sag mal, geht dir nicht irgendwann mal die Energie aus?
Ja.
Und ich muss euch gestehen, ich verstehe überhaupt nicht, was diese Frage verstehe ich nicht. Ja. Die Antwort ist nein.
Ja.
Ich könnte auch bis morgens um 2 weitermachen, aber es macht kein anderer mit und dann macht es irgendwann auch
keinen
nicht
Spaß
viel
mehr.
Spaß, aber per se Open End.
Was ich denke, eine Sache, die vielleicht zu diesem Thema auch spannend ist, ist etwas, was wir gemeinsam haben, wir drei, ist ja, dass wir alle drei in Sales sind. Ja,
stimmt,
an unterschiedlichen Stellen. Ja, so, also ich meine, du leitest Sales, ja. Ja, du bist jemand, der extrem gut ist, wenn man Sales sagt, so Opening und Closing, der einfach ein grandioser Opener ist. Ja, und ich bin jemand, der eher Closing macht. Ja, so. Und wir alle drei sind in Sales, ja. Und die spannende Frage wäre doch, warum ist gerade Sales eine Profession oder eine Profession ja für Leute, die auf dem Spektrum sind? Ja, warum ist das gerade etwas, was für Menschen wie uns extrem gut geeignet ist?
Ich glaube,
dass, warum sind wir besonders gut in sowas?
Ich glaube, das zirkuliert zurück auf die Frage oder der Aspekt, dass wir repetitive Aufgaben, Sales ist sehr repetitiv, aber auf der anderen Seite ist jede Kundensituation unique. Mhm. Ja. Und in dem Sinne ist jede Kundensituation per se eine Herausforderung, die wir, der wir uns stellen können und birgt eine Komplexität, die, glaube ich, uns per se anregt. Und ich glaube, in vielen Situationen sind Menschen frustriert, dass sie eben die Kundensituation nicht verstehen und dementsprechend keine Lösung dem Kunden anbieten können. Und ich glaube, das sind die Situationen, in denen wir besonders aufgehen, weil wir sagen, wow, hier haben wir mal was, was habe ich in der Form nicht gesehen. Und hier muss ich verschiedenste Lösungsansätze miteinander kombinieren, um am Ende eine Lösung zu präsentieren, die der Kunde an der Stelle interessant empfindet. Ja, und ich glaube, diese Komplexität an verschiedensten Parametern, die dort auf einen einprasseln. Das ist ja einerseits das Menschliche am Kunden, die Situation, in der sich der Kunde befindet, die Marktsituation. Das sind ja alles komplexe Parameter, die man zusammenführen muss, um genau zu verstehen, was braucht der Kunde eigentlich jetzt. Dann habe ich überhaupt die richtige Lösung. Ja, weil oft wird ja auch viel Zeit investiert auf Kunden, die eigentlich die Lösung nicht brauchen und ich versuche ihnen einfach nur was zu verkaufen. Und das ist aus meiner Perspektive nicht der richtige Ansatz.
Nee, gar nicht. Ja. Wenn man Poker sagt, second best ist der highest loser. Ja.
Ja, also. Ist gut.
Ist so.
Ja. Und ich glaube, was uns auch in die Karten spielt, ist, wir lieben High Intensity.
Ja.
Ja, also ich meine, ernsthaft, ich meine, High Intensity macht uns wach.
Ja,
also wir, also ich beobachte es bei mir, also ich schalte bei Low Intensity, also das ist schwierig, aber High Intensity, da werden wir wach, und deshalb finde ich gerade so Complex Sales ist einfach ein Traum, weil es ist komplex, High Intensity, alle haben Angst, weil es geht um was, das sind ja typischerweise dann so Mission Critical Deals, die bis zum Zentralvorstand irgendwie in den Reporting Lines sind, Und beim Kunden geht es um was, Und wenn dann so High Intensity da ist, ich finde, dann blühen wir doch auf.
Ja? Absolut. Ein Parameter, der mir immer auffällt im Vergleich, also ich habe ganz oft Situationen, wo ich, ähnlich wie du, zu Deals dazu geholt werde.
Ja.
Und ich sehr schnell, ich glaube, ähnlich wie du es beschrieben hast, merke, dass eigentlich grundlegend die Herausforderung des Kunden noch gar nicht verstanden wurde.
Ja. Man liest sich den RFP durch und denkt sich, hey, man schreibt hier am Thema vorbei.
Ja, genau.
Oder man geht einfach mit in den Kundentermin und merkt, basiert auf dem, was der Kunde beschreibt und das, was dir die Kollegen mitgegeben haben, dass das einfach nicht zusammenpasst, sondern dass aneinander vorbeigeredet wird. Und das ist ein Thema, was ich auch bis heute noch nicht verstanden habe, wie man die Bedürfnisse des Kunden nicht verstehen kann. Weil per se, zumindest für mich, sind die Situationen meist nicht komplex, sondern sehr offensichtlich zu erkennen, wo die Komplexität der Deals, die ich jetzt aktuell betreue, ist letzten Endes einfach nicht besonders hoch. Man hat ein gewisses Spektrum an Bestandssystemen, Software-as-a-Service-Bereich. Man muss einmal verstehen, welches System wurde für welchen Use-Case eingesetzt und kann das Produkt, was ich verkaufe, innerhalb des existierenden Prozesses eigentlich einen Mehrwert generieren, indem ich genau verstehe, wo kann ich ansetzen, wo höre ich letzten Endes auf und ist das, was ich dann dort in diesem Teilabschnitt schaffe, bringt das so viel Wert, dass es sich für den Kunden, dass es ein Value-Add ist, für den es sich lohnt zu zahlen. So, und ich muss einmal verstehen, ist das überhaupt gerade der Pain-Point? Sucht er danach? Oder muss ich ihn vielleicht im Zweifel auch davon überzeugen, dass er eigentlich danach suchen sollte, weil dort Lücken in seinem Bestandsprozess sind, die aus Compliance, aus Profitabilitätsgründen sich negativ auf sein Business auswirken. So, per se eigentlich simpel. Aber dieses komplette Konstrukt zu verstehen, die komplette Systemlandschaft, als auch die Player in der Systemlandschaft, du hast einen Detractor meistens im Deal, einen Promoter, wen muss ich eigentlich wie abholen, sowohl emotional als auch inhaltlich, da scheitern am Ende ganz, ganz viele Vertriebler letzten Endes dran, die aus meiner Perspektive nicht neurodivers sind wie wir. Und genau da können wir, glaube ich, an der Stelle helfen, weil wir diese verschiedenen Parameter relativ schnell und einfach für uns zumindest zusammengeführt und oft dann auch aufs Team transportiert bekommen, damit die dann am Ende verstehen, okay, was müssen wir denn jetzt hier eigentlich genau tun? Ja. Und das, glaube ich, ist, warum ADHS im Kontext Sales besonders gut funktionieren kann.
Ja. Ja. Ja, ich glaube, kann, wichtiger Punkt, vorausgesetzt, man ist menschlich anschlussfähig. Man hat sich die Mühe gemacht, menschlich anschlussfähig zu sein, weil ich kann ganz klar von mir sagen, ich war nicht immer menschlich anschlussfähig, Also, es war harte Arbeit, anschlussfähig zu werden, So. Also, ich glaube, wenn man das geschafft hat, dann liefert man Mehrwert,
Kann ich zu 100% so unterschreiben. Ich sage für mich immer People Management, was ich jetzt mittlerweile seit 15 Jahren in dem Sinne mache, ist auf gewisse Art und Weise, es geht ja immer darum, sich empathisch in die Mitarbeiter zu versetzen.
Ja.
95% der Zeit verstehe ich nicht, was meine Mitarbeiter für Probleme haben. Also ich kann sie einfach nicht nachvollziehen. Ich verstehe, was das Problem ist, aber ich kann nicht nachvollziehen, dass sie das Problem, dass das für sie ein Problem darstellt, weil es sich um solche Banalitäten für mich handelt, dass es teilweise, also maximal frustrierend ist. Ja. Mittlerweile habe ich damit gelernt, umzugehen, wie du gesagt hast, und versuche darauf einzugehen. Aber wenn man dann auf andere Menschen trifft, die wie wir ausgeprägt sind, dann funktioniert das in der Zusammenarbeit in der Regel signifikant besser, weil man sich eben an der Stelle, ich sage immer, zum gewissen Grad müssen wir uns verstellen, damit das Umfeld mit uns zurechtkommt. Was schade auf seine Art und Weise ist, auf der andere Art und Weise notwendig, damit wir funktionieren können in dem Sozialkonstrukt, in dem wir uns bewegen.
Ja, verstellen würde ich gar nicht mal sagen. Man regelt sich so ein Stück weit runter.
Ja, das ist ja, so
empfinde ich es auch. Ja. Ja.
So könnte man, man kann es auch als runterregeln.
Ja, das
etwas.
Ist eher so meine Meinung.
Ja. Ja.
So könnte man das auch formulieren.
Genau, weil im Prinzip haben wir dieselben Emotionen wie alle anderen auch. Wir nehmen bloß die Probleme als wesentlich kleiner oder geringer oder war als jemand, der halt in seiner Bubble lebt und denkt so, okay, das kann man doch lösen, das ist doch kein Problem an der Stelle. Ja.
Und ich habe vor allem das Gefühl, dass wir Sachen viel weniger persönlich nehmen.
Ja.
Es gibt so viele Situationen, wo so Kleinigkeiten zu kompletten Eruptionen im Team führen, weil der SDA hat die Demo nicht gelegt auf mich, sondern auf den Kollegen, obwohl ich eigentlich in der Rotation dran wäre.
Ja.
Und dann sagt man, ja, aber dort gab es schon mal einen Kundenkontakt und der ist 12 Monate her, aber es macht doch Sinn, auf der Relationship aufzubauen und dann kriegst du halt die nächsten 2 Termine.
Ja. Ja, genau.
Und das führt zu einer kompletten menschlichen, emotionalen Eskalation, die ich, verstehe ich nicht.
Ja. Aber ich muss ja auch sagen, auch diese Komplexität zu verstehen, das macht richtig Spaß. Also ich habe tatsächlich so eine Mediatorenausbildung gemacht. Wenn man sich mit diesem Thema auseinandersetzt, dann ist es wirklich spannend. Was nicht heißt, dass man, dass irgendjemand minderwertiger in Emotionen ist, überhaupt nicht, ja, gar nicht. Aber wenn man wirklich versteht, was da zwischenmenschlich passiert, dann wird es auch ein Problem. Ja, was man lösen muss, weil sonst geht es gar nicht. Ja?
Absolut. Also für mich ist People Management neben komplexen, People Management ist ein sehr komplexes Problem, weil du versuchen musst, alle Emotionen, alle menschlichen Bedürfnisse und die geschäftlichen Bedürfnisse unter einen Hut zu bringen. Und das ist maximal komplex.
Ja. Gab es auch eine Zeit bei mir. Da war ich so drüber.
Ganz schnell als anstrengend wahrgenommen. Aber was glaube ich auch ist, was wir, also ich beobachte es bei mir, würde mich interessieren, wie ihr das seht, ist, häufig ist es so, wenn ich das erste Mal mit irgendeinem Team arbeite, dann werde ich als sehr anstrengend wahrgenommen, Also es ist anstrengend mit mir, Wenn dann Erfolg entsteht, und man hat das 2-3 Mal erfolgreich gemacht, dann ist es anders, Weil dann plötzlich entsteht so eine Wahrnehmung, hey, toll, dass Michael mit dabei ist, Weil so ein Team versteht dann, oh, wenn Michael mit dabei ist, dann gewinnen wir mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit, So, weil er kriegt das irgendwie hin. So richtig verstehen tut das dann keiner, aber irgendwie ist klar, das wird mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit funktionieren. Und dann entsteht so ein Vertrauen. Mhm. Ja? So, also dann kippt das von, boah, der ist anstrengend zu, okay, das ist so wie so Schutz. Ja? Mhm. So, ja? Und Und ich weiß nicht, wie das bei euch ist, ja, aber ich könnte mir vorstellen, dass es bei euch ähnlich ist, ja, dass es auf der einen Seite diese Wahrnehmung gibt, du bist die Brechstange, aber auf der anderen Seite, okay, mit dir klappt's auch, ja, also.
Ja, ich bin jetzt die letzten Jahre oft in Unternehmen gekommen, wo ich spezifisch auch gebeten wurde, mit reinzugehen aufgrund des Skillsets, was ich mitbringe, aber ich glaube vor allem auch im Kontext Leadership Skills. Ja. Du hast, also ich habe oft das Gefühl, dass gerade normale Teams in dem Sinne, dass die eigentlich danach lechzen, ganz klare Vorgaben und Strukturen an die Hand zu bekommen. Und im ersten Schritt zwar allergisch auf klare Ansagen reagieren, aber dann sehr schnell realisieren, dass eigentlich das genau das Thema ist, was ihnen gefehlt hat. Der ganz klare North Star, schnelle, klare Entscheidungen zu treffen und auch zu sagen, ich stehe zu dieser Entscheidung aufgrund meiner Vorerfahrung. Und ja, wir werden das jetzt 3 Monate so fahren, weil sonst wissen wir am Ende nicht, ob es die Ergebnisse gebracht hat, die wir uns aus dieser Entscheidung erhoffen. Ja. Und auch zu diesen, naja, diese einfach zu sagen, ich gehe das Risiko, diese Entscheidung zu treffen und ich stehe dazu. Ja. Das habe ich ganz oft das Gefühl, dass das ein Parameter ist. Ich weiß nicht, ob das aufgrund des ADS auch gefördert wird, aber dieses schnelle, klare Entscheidungen zu treffen, die ganz klar zu kommunizieren und dann auch zu tragen und vor allem dann auch die Eier in der Hose zu haben, die bis zum Ende durchzuziehen und nicht frühzeitig, das sehe ich ganz oft, ich betitel das dann immer als Aktionismus, das kenne ich aus so vielen Unternehmen, dass unnötiger Aktionismus betrieben wird, wir müssen hier eine Initiative fahren, wir müssen da eine Initiative fahren und die bringt nach 4 Wochen keine Ergebnisse, kann sie auch gar nicht, weil sie ist auf 3 Monate angesetzt, darum stellen wir die Initiative jetzt wieder ein, jetzt weht der Wind wieder nach links statt nach rechts, da wäre ich irre. Das merkt man ganz klar, dass eigentlich Teams danach lechzen, geführt zu werden und sind dann auch dankbar dafür. Man greift auch mal ins Klo und die Entscheidung ist falsch. Aber auch da, ich kenne das so oft, dass Menschen, und das sage ich den Mitarbeitern auch immer, wir müssen Fehler machen. Was mir wichtig ist, that you take accountability. Accountability heißt nicht, dass du deshalb dann gekündigt wirst oder ähnliches. Ganz im Gegenteil. Wenn jemand für seine Fehler sagt, das war mein Fehler, ich lerne da draus und ich mache es zukünftig besser, das ist eigentlich genau das Wachstum menschlich, was ich zumindest in einem Mitarbeiter sehen möchte, verstehen leider sehr, sehr wenige. Und da trennt sich dann sehr schnell in der Regel Spreu vom Weizen. Absolut. Und da habe ich das Gefühl, dass Menschen wie wir eher dazu stehen, auch zu sagen, war ein Fehler, wir haben daraus gelernt, let's move on, weil am Ende des Tages immer nach vorne gucken und nicht zurück. Ja. Man sollte aus dem in der Vergangenheit lernen und es zukünftig besser machen.
Ja. Genau.
Ja. Total. Oder auch, was ich auch beobachte, ist ja so in meiner Rolle so als Coach bei komplexen Deals, ist, ich gehe auch wirklich hin, wenn ich das Gefühl habe, das ist nicht zu gewinnen. Mhm. Ja, und sag einfach, das ist nicht zu gewinnen. Mhm. Ja, was eigentlich ja für mich schädlich ist, ja, weil mein Gott, ich könnte jetzt hier schön 3 Monate irgendwie weitermachen und irgendwie das Projekt coachen, ja, aber mache ich nicht. Ja, weil wenn ich der Meinung bin, das ist nicht zu gewinnen, dann ist es auch in aller Regel nicht zu gewinnen. Ja.
Ja.
Ja, weil aus welchen Gründen auch immer, ja. So, das sage ich dann auch sehr präzise, warum das so ist, ja. Und ich stelle fest, das ist ja auch so eine Form von Ehrlichkeit, glaube ich, die wir liefern. Also das ist ja auch so eine Stelle, ja. Kann man das gewinnen? Ja, nein. Oder ist das der Richtige für diesen Kunden? Ja, nein. Ja, also diese Form von Wahrheit. Mhm. Ja. Und ich glaube, wir scheuen einfach nicht davor zurück, ja, so eine Wahrheit auszusprechen.
Ja.
Ja, auch wenn sie unangenehm ist.
Ja.
Ja. Und ich glaube, das ist wirklich hilfreich, weil es so den Prozess beschleunigt.
Total.
Ja, aber wenn man zum Beispiel sagt, so, hey, das Projekt ist nicht zu gewinnen und wir verheizen jetzt das, habe ich irgendwie letztes Jahr auch einem Kunden von mir gesagt, ja, Riesenprojekt, ja, riesig, dreistellig, Millionenbereich, alle high, und dann denke ich, weißt du, wir können das jetzt machen, aber du verheizt hier 100 Leute auf diesem Deal-Team, ja, und es ist nicht zu gewinnen. Lass das. Ja, und dann ist das einfach erleichternd für alle. Und ich glaube, das liefern wir halt auch. Wir liefern diese Wahrheit. Nur beschleunigen den Prozess.
Ich betitel das immer, dass es in jedem Mitarbeitergespräch, in jedem Bewerbungsgespräch, sage ich immer, mein oberster Core Value ist No Bullshit.
Ja, danke. Ja, genau.
That's the core essential value, weil ich einfach, ich sag auch, ich hab meine Lebenszeit ist zu kurz, als dass wir uns hier gegenseitig Honig um den Mund schmieren, dass wir uns Mist erzählen, dass du dem Kunden Mist erzählst, weil uns das sowieso hinten raus auf die Füße fällt. Das bringt nichts. Ja. No Bullshit in jeglicher Kommunikation. Und damit kommen viele neurotypische Menschen überhaupt nicht zurecht, wenn du ihnen No Bullshit ganz klar sagst, A, was deine Meinung ist, B, was gut und was schlecht läuft, weil sie es persönlich nehmen.
Ja, wobei ich festgestellt habe, ich habe da auch so eine Methode irgendwie entwickelt, das ist nicht perfekt, überhaupt nicht, ich habe angefangen wirklich, weil ich wusste, okay, ich kriege viel geregelt am Tag. Ich habe die ersten 3 Stunden am Tag einfach damit verbracht, durch die Firma zu laufen und reinzufühlen, reinzuhören, wo die Leute stehen und einfach ganz früh im Prozess halt quasi, wenn du so willst, einsteuern zu können. Das heißt, mit wem hast du gesprochen, was ist denn passiert, etc. Und dass sie dann so gelernt haben und Dinge auch einfacher und besser aufgenommen haben, als wenn du in einem Kundentermin sitzt und danach sagst, ey, jetzt können wir aufhören. Ja, also das wäre ja die harte Tour. So, warum hast du, also es gibt, habe ich auch erlebt, also im Umfeld, dass Menschen die gesagt haben, warum hast du mich denn jetzt überhaupt zum Termin mitgenommen? Das war jetzt Zeitverschwendung. Ja, das wäre die andere Variante. Und ich bin dann irgendwann so über die Jahre dahin gegangen zu sagen, nee, ich setze mich einfach jeden Morgen 3 Stunden mit allen auseinander und versuche reinzufühlen, wo hängt's denn? Ja, dass die frühzeitig loslassen. Ja, auch nicht perfekt, aber ich glaube, da muss man irgendwie so, das ist das Thema funktional werden, sich anpassen und zu gucken, wie kann man denn da irgendwie reinschwimmen, dass es so halbwegs funktioniert. Hast du da irgendwie so eine Methode für dich entwickelt oder gehst du hardcore hin und sagst so, das funktioniert
nicht? Nein, das habe ich früher gehabt. Ja. Das mache ich mittlerweile nicht mehr, weil man zu sehr und zu oft an der Stelle damit angeeckt hat und oft auch einfach dann Mitarbeiter verbrannt hat.
Ja.
Und man muss leider sagen, wenn du eine Firma skalieren willst, ist das Thema Hiring die größte Herausforderung.
Ja, total.
Weil du musst 4 Vertriebler hiren, damit ein Vertriebler bleibt. Ja. Bedeutet, um Wachstum zu generieren, musst du entsprechend eine große Hiring-Pipeline aufbauen und dann bringt es an der Stelle nichts. Du hast in die Leute investiert, du hast sie geschult, du hast sie aufgebaut, wenn du sie dann menschlich verbrennst, weil du eben nicht auf ihre Bedürfnisse eingehst in der Kommunikation. Und da finde ich das, was du vorhin gesagt hast, die Kommunikation runterzudeilen und zu versuchen, das so zu formulieren, dass es für sie als konstruktiv empfunden wird. Weil das, was wir mit No Bullshit machen, meinen wir ja konstruktiv. Es wird nur oft leider so nicht verstanden.
Ja.
Und dann ist es eine Frage dessen, wie kommuniziere ich mit den Mitarbeiter. Ja, ich glaube, ich habe das letzte Mal meine Contenance verloren. Das ist mittlerweile 4-5 Jahre her, wo ich wirklich an die Decke gegangen bin. Aber da war auch die Kommunikation des Mitarbeiters einem anderen Mitarbeiter gegenüber so, dass es einfach nicht mehr ging. Und dann war auch irgendwann mal die Hutschnur voll. Aber alleine ruhig und klar in der Kommunikation zu sein und auch immer wieder zu betonen, es geht darum, dass wir zusammen als Team besser werden und das auch immer wieder in den Vordergrund zu stellen. Und was ich auch festgestellt habe, was du gesagt hast, einfach das Team in ihren täglichen Arbeit zu unterstützen und im Zweifel Lead from the Front mit anzupacken, dass sie das Gefühl haben, okay, wenn der mir was sagt, ich sehe, dass er es kann, dass es auch besser kann im Zweifel als ich. Ergo sollte ich natürlich das, was dort an Input und Feedback kommt, auch annehmen. Weil es wird am Ende mir dabei helfen, selbst besser zu werden. Also ich bin in meinem Management-Stil sehr Lead from the Front, um auch zu zeigen, dass es nicht von irgendwo kommt. Das kannst du natürlich nicht dauerhaft aufrechterhalten, das ist einfach unmöglich. Aber es gibt Phasen, wo es wichtig ist, aus meiner Perspektive, gerade wenn man neu in eine Firma kommt, ein Team neu übernimmt, einmal am Anfang zu sagen, pass auf, ich nehme jetzt eine eigene Pipeline, ich execute die einmal durch, damit ihr auch versteht, warum ich diese Erwartungshaltung habe und dass diese Erwartungshaltung am Ende für uns gemeinschaftlich zuträglich ist.
Lässt du dich selber konfrontieren?
Absolut.
Ja.
Gerne.
Ja.
Es gibt, ist das immer die schönste Situation, Mitarbeiter, die Konfrontation, also ich weiß nicht, Konfrontation, aber die selbst Ideen haben, Sachen challengen wollen, das sind doch genau die Mitarbeiter, die du haben willst.
Ja.
Die machen Spaß.
Ja.
Und da lohnt es sich dann auch zu investieren.
Ja.
Diejenigen, die einfach immer nur alles hinnehmen und die Ja-Sager, die nimmst du mit.
Ja.
Die versuchst du auch emotional mitzureißen, aber kriegst du in der Regel immer nur für einen kurzen Zeitraum hin, dass die dann auf einem höheren Level performen, bevor sie dann entsprechend wieder abfallen. Ja. Das habe ich genau wie du letzten Endes immer wahrgenommen.
Ja.
Und dann glaube ich, auch eine Sache, die wir, glaube ich, gut können, ist, wir können checken, wo die Fähigkeiten oder Talente von jemandem sind. Mhm. Ja, also und meine Beobachtung heutzutage ist, gerade so junge Menschen, mhm. ja, also so zwischen, sagen wir mal, Ende 20 bis Anfang 40 oder so, ja, so in dem Bereich, ja, so Mitte 20 bis Mitte 30, ja, so das Feld, ja, mhm. die noch irgendwo hinkommen wollen, ja, die bringt niemand mehr auf den Weg, mhm. ja. Die hat auch noch nie jemand auf den Weg gebracht. Nicht in der Schule, nicht in der Uni. Mhm. Die sind sich quasi ihr Leben lang selbst überlassen worden. Die ja. Eltern haben die in aller Regel nicht auf den Weg gebracht. Also eigentlich hat niemand die auf den Weg gebracht. Die Schule nicht, die Eltern nicht, die Uni nicht. So. Und was ich immer meinen Kunden, also die ja typischerweise dann irgendwie Level-2-Partner sind oder irgendwie Bereichsleiter oder sonst irgendwas, ja, sage ich immer, guck mal, was die alle brauchen, ist, dass sie jemand auf den Weg bringt. Dass ihnen irgendjemand mal irgendwie zeigt, wie es funktioniert. Worauf es wirklich ankommt. Und meine Beobachtung ist immer, wenn man das macht, dann fangen die an, irgendwie Blut zu lecken.
Ja.
Ja. Dann so, okay, hier kann ich was lernen. Und dann fangen die an, sich reinzuhängen. Ja. Und ich glaube, das, was wir können, ist, wir kapieren, was jemand kann und wie er dieses Potenzial oder sie dieses Potenzial rausholen kann.
Mhm.
Ja.
Mhm.
Weil wir gut sind im Mustererkennen von Menschen.
Mhm.
Ja.
Glaubst du, es gibt so eine ideale Mischung im Team? Diverse, neurodiverse?
Ich glaube, also das ist eine sehr, sehr schwere Frage.
Ja, weiß ich nicht. Ich denke da schon länger drüber. Das ist
eine sehr gute ja. und sehr, sehr schwere Frage in dem ja. Sinne, die adäquat zu beantworten. Ich glaube, ich weiß nicht, ob es eine ideale Mischung gibt, aber ich glaube generell ein Team zu haben, was nicht nur entweder singulär neurotypisch oder ja. singulär neuroatypisch ist. Mhm. Ich glaube, am Ende ist die Mischung, also es ist wichtig, aus jedem Spektrumsbereich eigentlich ja. jemanden mhm. mit dem Team ja. zu haben.
Mhm.
Das erhöht die Komplexität, das Team zu führen.
Mhm.
Ja, weil am Ende des Tages die Bedürfnisse dann sehr unterschiedlich sind der einzelnen Leute, aber du so natürlich Schwächen und Stärken sehr, sehr gut miteinander kombinieren kannst.
Mhm.
Ja.
Vorausgesetzt, die neurodiverse Person hat eben auch gelernt, wie
anschlussfähig
sie
zu sein.
Anschlussfähig ja. zu sein und wie sie sozusagen sich selbst auch optimiert bekommt. Weil wenn du jemanden hast, der es nicht gelernt hat, bis dato sich zu strukturieren,
sehr schwierig.
Dann ist es schwierig, da kann man investieren und oft lohnt sich das letzten Endes ja. auch in diese Person zu investieren, weil wenn die dann einmal die Struktur verstanden hat, dann ist die in der Regel auch sehr, sehr dankbar, ja. dass sie ja. auf einmal funktionsfähig wird und ja. kann dann sehr schnell sehr viel liefern.
Ja.
Aber eine Durchmischung ist aus meiner Perspektive, egal wo und wie, immer vorteilhaft, weil du einfach aus mehr unterschiedlichen Ressourcen schöpfen kannst, die ja. unterschiedliche Stärken und Schwächen haben.
Ja. ja.
Ja, alleine wenn man schon Opener und Closer zusammen kombiniert.
Mhm.
Und
ja.
einer davon ist neurotypisch und ja. einer davon ist neurodivers. Ja? Ja. Also nur so Zweierteams. Mhm. Ja. Und man das intelligent zusammenstellt, ist schon so ein Zweierteam ein Traum.
Mhm.
Ja, wenn die beide miteinander funktionieren und gut miteinander klicken können und Verständnis füreinander haben, dann ist das ein Traum.
Mhm.
Ja. Ja.
ja.
Also das sind wirklich erfolgreiche Teams.
Ja. Ja, und ich glaube, was ist wirklich, also ich meine, die Zeiten, die haben sich ja extrem verändert, die Märkte haben sich verändert. Märkte sind kleiner geworden, das heißt, der Kampf um Marktanteile ist größer geworden. Das heißt, es ist ganz entscheidend, dass Teams besser werden. Ja. Und das ist halt, also so riesen Vertriebsstrukturen wird es ja auch nicht mehr geben, ja, wo du sagst, 80 Vertriebler mit X Euro Umsatz, das kann ja keiner mehr stemmen. Ja. Funktioniert ja nicht mehr. Und umso wichtiger ist es, dass kleinere Teams wirklich sehr, sehr gut funktionieren. Ja. Ja. Und nicht nur Teams, sondern auch Produkt. Ja.
Ja.
Und Ich weiß, wir haben uns im Vorfeld darüber mal unterhalten, wie sich Märkte so verändert haben. Wie nimmst denn du das so wahr?
Also ich kann das jetzt spezifisch für den Startup-Bereich letzten Endes betiteln. Ich habe jetzt mehrere Zyklen durchlaufen.
Ja.
Mir ist wirklich so.
Ja.
Ich bin damals eingestiegen zu Groupon, bin ich gegangen. Das war gefühlt eine Goldgräbe, oder das war eigentlich die Prä-Ära. Da gab es in Deutschland ja noch kein entwickeltes Startup-Kultursystem. Ja. Und wir haben ganz lange immer gesagt, also die Herrschaften wie ich, die bei Groupon waren, dass Groupon is the mother of all startups in Berlin. Das war zum gewissen Grad auch true, wobei natürlich auch Rocket, Groupon eigentlich irgendwie alles eines wäre. Und das war das, zu dem Zeitpunkt ist Geld noch eigentlich aus nicht entwickelten Quellen geflossen. Und dann kam so die erste Ära, wo es nur um Wachstum ging.
Ja.
Es war ein egal, Unit Economics hat sich keiner angeguckt, Profitabilität hat sich keiner angeguckt. Ja. Es wurde singulär geschaut auf, generiert das Unternehmen Wachstum?
Ja.
Und wie schnell ist dieses Wachstum, wie schnell kann es skaliert werden? Weil alle immer noch der Meinung waren, wenn das Asset groß genug wird, kann ich es irgendwann monetarisieren.
Ja.
Also klassisch Facebook-Idee in dem Sinne.
Ja.
Nach dieser quasi ersten Phase, und da haben wir, in dieser Phase haben wir Quando gegründet und auch erfolgreich verkauft. Hm. Wenn wir Quando später gegründet hätten, in der nächsten Phase keine Chance, weil die nächste Phase war Unit Economics. Da ging es alles um Unit Economics. Es musste schnell gezeigt werden, dass du PC 3, also Profit Contribution Margin 3, profitabel bist und auch einen Blueprint schaffen, dass Profitabilität in langer Zukunft, weil da war immer noch egal, ne, was alles unter PC3 war, also eigentlich alle relevanten Kosten
total,
in dem Sinne.
Ja.
Nichtsdestotrotz war das die nächste Phase Unit Economics. Und dann kam die nächste Phase und das war Profitability.
Mhm.
Clear Path to Profitability.
Ja.
Und diese Phase Clear Path to Profitability wurde eigentlich eingeleitet kurz vor dem Ukraine-Krieg. Und der Ukraine-Krieg für mich war ein absoluter Wendepunkt, weil er hat sich auf die Stock Markets ausgewirkt. Du hattest quasi den Cryptocurrency Mini-Crash, würde ich ihn betiteln, richtig gecrashed sind sie ja nicht, aber du hattest einen Downturn und das hat ja in Summe dazu geführt, dass eigentlich alle Valuation Multiples auch auf den Public Markets sich drastisch nach unten korrigiert haben. Und dadurch bist du in eine Situation gelaufen, wo du Valuation Multiples, eine SaaS-Company Valuation Multiple 20x ist auf einmal runtergegangen auf 4 oder 6x, was im Umkehrschluss bedeutet, du hattest eigentlich überall massively overvalued Assets, die jetzt alle erstmal wieder in diese Valuation reinwachsen müssen, weil 4 mal 20 versus 4 mal 6 und dann kannst du ungefähr den Unterschied rechnen, was du erstmal an Catch-up machen musst. Mit den Mitteln, die du zu dem Zeitpunkt
massiv
zur Verfügung gestellt bekommen hast. Und wir sind quasi in dieser Profitability-Phase. Wachstum ist weiter wichtig. Ja, das wird auch gesehen. Aber Wachstum unter der Prämisse, dass klar Profitabilität erzielt werden kann. Was bedeutet, die Größe der Assets im Startup-Bereich ist maximal geschrumpft also nicht die Anzahl der Assets, sondern die Größe der Assets. Firmen, die früher sehr schnell auf 400 Mitarbeiter skaliert sind, skalieren jetzt super langsam und sind bei 50, 60 im Vergleich zu 400.
Aber wesentlich gesünder.
Es ist viel, viel smarter, aber dadurch sind die Zeithorizonte auch viel länger geworden, weil ein Asset in die Profitabilität zu führen, dauert viel, viel länger.
Ja.
Bedeutet, früher war der Exit-Horizont 3 bis 5 Jahre, jetzt sprichst du eher von 7 bis 15, was significantly more healthy ist, aber natürlich eine komplette Änderung bedingt hat.
Ja, also
das ist so das, was ich jetzt in den Jahren erlebt habe. Und dadurch hat sich natürlich das Fundraising auch maximal geändert, weil du mit ganz anderen Prämissen reingehen musst. Ne? Also man muss heute einfach ganz klar sagen, es geht weniger Kapital. Also es geht eigentlich nicht weniger Kapital,
aber
es geht in einzelne Assets, wird weniger Kapital investiert. Die müssen schneller Leistung und Performance zeigen. Und zwar nicht nur Top-Line-Growth, sondern auch, dass die Bottom-Line sich healthy entwickelt und progressiv auf die Profitabilität hinzubewegt.
Genau, und das bringt uns ja zu einem anderen Knackpunkt, was halt viele übersehen. Also früher wurden ja ganz viele Geschäftsmodelle einfach hochgezogen, also eine Idee nach dem nächsten quasi aufgebaut. Also es gab ja so diese Trends, also diese Trendthemen, in die ihr so rein investiert. Magst du die mal aufzählen? So, das ist ja auch sehr spannend, wenn man die Muster beobachtet. So vor 10 Jahren gab es so einen ganz großen Trend, in den halt alle reingegangen sind. Weißt du es noch ungefähr?
Also der letzte Trend, der mich komplett aufgeregt hat, war die ganze E-Mobility-Geschichte. Da ist mir fast die Hutschnur geplatzt.
Ja, genau.
Weil man kennt ja die VCs und dann unterhältst du dich mit denen und sagst, ey, sag mal,
seid ihr noch?
Wie soll das funktionieren?
Ja.
Und neben E-Mobility, das andere Thema waren diese ganzen Lieferdienste.
Ja.
Also noch vor Gorilla auch das ganze Vault und weiß ich nicht was, wo du gesagt hast, Deliveroo.
Ja.
Und du sagst, Leute, ihr sagt, Unit Economics seid euch wichtig, guckt euch das an. Der Fahrer muss 3 bis 4 Deliveries pro Stunde machen. Das kriegst du in London hin, wo sie den Blueprint gemacht haben. Und ihr investiert alle auf einem Blueprint, der aber nirgendwo anders repliziert werden kann, weil die Bevölkerungsdichte gar nicht ausreicht. Könnt ihr mal 2 Meter weit denken.
Genau, aber das ist so wie die Lemminge. Die rennen dann los.
Absolut.
Einer definiert so ein Thema und dann rennen die alle los.
Das ist original.
Jetzt Robotics.
Ja. Ja.
Drohnenrobotik. Das ist auch so ein Ding, ja, im Moment, ja. So.
Da fragt man sich, why?
Ja, gut, the current hot topic is AI.
Ja.
Ja.
Was ich aber sogar auch nachvollziehen kann, da wirst du, also da sind so viele diverse Anwendungsfälle, dass ich das maximal spannend finde und auch viel überlegter. Mhm. Wobei auch hier für mich noch ganz schwer ist, auch dort, ne, die haben alle noch kein konkretes Monetarisierungskonzept.
Ja.
Ich glaube, das wird eins geben. Also den Trend würde ich sogar heute.
Also OpenAI hat ein gutes Monetarisierungskonzept.
Bin ich bei dir.
Also die haben ein wirklich gutes Monetarisierungskonzept. Ja, das haben die richtig smart gemacht.
Ja. Absolut, aber es gibt ja jetzt diese ganzen AI-Startups, die in all den verschiedenen Bereichen hochkommen. Viele von denen sind ja eigentlich keine AI-Startups, die greifen genau auf die OpenAI zurück.
Ja, oder Gemini oder was auch immer, ja. Aber
genau, nichtsdestotrotz ist das, glaube ich, that's the current hot topic.
Mhm.
Aber ja, also Lieferdienste, E-Mobility, und dann war das Ganze, die ganzen Finance-getriebenen.
Stimmt, die gibt's ja.
Das war auch ein ganz, ganz großes Thema, wo ich auch bei vielen gesagt habe, nee.
Ja.
Aber, ja, das war eine Konversation, die ich geführt habe. Ich sage jetzt an der Stelle nicht, welcher VC das war, in München ansässig. Und der Partner meinte zu mir, ja, Tim, du, wir sind da reingegangen, weil wir brauchten in wenigstens einem Asset ein Stake. It's a bet, weil wir sehen, dass es ein Winner-Takes-All-Market ist.
Mhm.
Aber wir mussten die Wette platzieren. Ja, also es war auch ganz kalkuliert von Ihnen, dass Sie selbst gesagt haben, die Chance, dass es funktioniert, ist zwar gering, aber wir müssen zumindest, we need to place our bet and hope for the best.
Ja.
Was ich ja, also meine Frau ist Historikerin, ja?
Mhm.
Und das habe ich eine Menge über Historie und Geschichte gelernt und das Spezialfeld meiner Frau ist Wirtschaftshistorie.
Mhm.
Also sie ist Wirtschaftshistorikerin, ja.
Mhm.
So, und was ich meiner Frau begriffen habe, ist, dass unsere quasi westliche Welt in bestimmten Zeitabständen ein Upgrade kriegt. Ja?
Mhm.
Das letzte Upgrade. Und immer wenn wir ein Upgrade kriegen, haben wir 2 Phänomene, die zusammenkommen. Wir haben 30 bis 33 Jahre Krieg und wir haben eine riesen Gesundheitskrise.
Mhm.
So, die letzte große Krise, die wir hatten, war Erster und Zweiter Weltkrieg zusammen, waren genau 33 Jahre und wir hatten die spanische Grippe, 50 Millionen Tote, Riesengesundheitskrise. Und wir hatten ein Upgrade im politischen System von der repräsentativen Monarchie auf dysfunktionale Demokratie, was wir jetzt im Moment haben, und im Wirtschaftssystem von der Manufaktur zur Massenindustrialisierung.
Mhm.
Und in der Massenindustrialisierung hast du gewonnen, wenn du die größten Produktionsassets hattest.
Mhm.
Ja? Das heißt, du brauchtest sehr viel Kapital, um große Maschinenparks hinzustellen, weil du nämlich Material ganz kleinteilig umformen musstest.
Mhm.
Ja, du musstest irgendwie Metall nehmen, Metallblech, das zuschneiden, stanzen, Löcher reinbauen. Und wenn du zum Beispiel eine Bodengruppe machst von Porsche, ja, brauchst du 300 Roboter und 500 Menschen und eine ganze Fabrik, um diese Bodengruppe zu bauen. Ja? Corona ist jetzt quasi die nächste Krise, Gesundheitskrise. Krieg hat vermutlich begonnen 9/11. Ja, jetzt haben wir noch 15 Jahre Krieg vor uns. wenn das stimmt. Mhm. Ja. Und wir haben wieder so einen Unterschied. Das heißt, wir werden ein Upgrade haben im politischen System von dieser dysfunktionalen Demokratie zu, keine Ahnung was, vermutlich AI. Mhm. Ja, und ja.
Okay, weil, das ist schon sehr gewagt, aber ja. Ja. Aber ja,
erzähl mal weiter. Aber wir haben ja gezeigt, dass wir es nicht können. Ja, und im Wirtschaftssystem von Massenindustrialisierung hin zu Printing. Weil das ist der Unterschied, ja. Tesla, wie macht Tesla eine Bodengruppe? Die nehmen eine Gigapress, pressen da 800 Grad heiße Legierung rein. Mhm. Das dauert 60 Sekunden, dann haben die komplette Karosserie inklusive Bodengruppe gepresst, brauchen noch 3 Roboter zum Entgraten und Löcher reinbohren. Und in einer Taktzeit von 90 Sekunden ist das Ding fertig. Mhm. Ja, das ist Printing. Ja? So, wenn Printing die Art und Weise ist, wie wir Dinge herstellen, ist der limitierende Faktor nicht mehr Geld. Weil ich brauche keine riesigen Maschinenparks mehr. Ich brauche nicht mehr riesige Menschenmassen, sondern was ich brauche, mehr als alles andere, ist Intelligenz.
Ja.
Ja, der limitierende Faktor ist nicht mehr Geld, sondern ist Intelligenz. Ja. Und wenn Intelligenz der limitierende Faktor ist, ja, dann ändert das natürlich massiv die Art und Weise, wie wir irgendwas machen. Mhm. Ja, deshalb glaube ich, ist AI gerade so ein Thema. Aber es ist ja nicht nur AI an sich, sondern ich würde sagen, der maximale Erfolgsfaktor in der Zukunft ist collaborative computational power. Mhm. Also das Zusammenspiel von Mensch und AI, kollaborativ, wer das am besten hinkriegt, ja?
Ja?
Also am intelligentesten ist in diesem Zusammenspiel, der wird, glaube ich, gewinnen. Egal wo. Mhm. Weil, wenn du printest, ist das Problem nicht der Herstellungsprozess, sondern nur noch, wie intelligent du printest. Ja?
Ja? Ich finde, es wird halt spannend ab dem Moment, wo AI sich quasi von dem, ich sag mal, ein bisschen dummen Assistenten hin zu wirklicher Intelligenz entwickelt und
dann sagt, komm,
ja, aber das ist halt einfach nochmal ein bisschen höher. Und dann brauchst du diejenigen, die es wirklich gut steuern können. Ne?
Aber um den Bogen zu schlagen, Teams mit neurodiversen Menschen tun sich natürlich leichter, eine höhere Computational, Collaborative Computational Power aufzubauen.
Ja.
Ja. Und ich glaube, das ist der Grund, warum wir haben jetzt neulich jemanden interviewt von Accenture, der ist selber neurotypisch, hat aber begriffen, irgendwie per Zufall, dass neurodiverse Menschen wirklich wichtig sind. Und daraufhin hat er eine Initiative gegründet in der Schweiz, Und da haben sich irgendwie in der kürzester Zeit 400 neurodiverse Menschen gemeldet. Ja. Und dann haben die jetzt ihr neues Office in Zürich mit dieser Neurodiversity Group nach neurodiversen Regeln gebaut, was dieses Office viel besser macht, weil auch für alle anderen, also auch für die Neurotypischen, weil sie einfach begriffen haben, wenn wir mehr neurodiverse Menschen an Bord haben, sind wir einfach viel besser bei all diesen Zukunftsthemen, AI, Machine Learning, egal was. Ja? Und deshalb müssen wir quasi als Firma systematisch
investieren.
Ja, und auch eine Atmosphäre schaffen und auch ganz praktisch Offices schaffen, wo die Bock haben zu sein. Ja,
ja.
Und es wird ein riesen Wettbewerbsvorteil werden.
Ja. Ja, und was man nicht vergessen kann, ich weiß, du hast es mal gesagt, irgendwie, wir haben uns ja Umfelder gesucht, wo wir uns ein Stück weit auch ausleben können. Ja. Ja? Du im Startup-Bereich, da wird das eher begrüßt, dass man quasi wie eine Duracell-Batterie durch die Gegend läuft. Ja? Ich war im Mittelstand, da war das schon so geht so. Ja?
Wir lieben Change.
Das stimmt.
Ja, und ich glaube, neurotypische Menschen lieben
die
Stabilität.
Ja.
Und das ist der grundlegende Konflikt, der, glaube ich, an der Stelle sehr oft entsteht.
Das stimmt. Wir probieren gern Dinge aus. Ja.
Und schnell.
Und wenn es auch mal schief geht, aber es ist total in Ordnung. Ja.
Ja. You won't know until you failed.
Das stimmt, ja. Du wirst nicht wissen, weil wir das schon ausprobiert haben.
Ja, ja. Wir haben alle eine Menge ausprobiert. Ja. Ja, aber das ist doch vielleicht ein guter Punkt hier.
Ja. Finde ich auch.
Ja.
Tim, danke schön,
dass
du hier ein bisschen mit uns zusammen laut gedacht hast.
Ja. Ein Plausch am Morgen ist anregend für den restlichen Tag. Vielen Dank, dass ich da sein durfte.
Ja. Herzlich gern.
Ja.
Das war wieder eine Folge von Rethinking Business. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast. Wenn es dir gefallen hat, lass uns eine Bewertung da und folge uns. Teile die Episode auch gerne in deinem Netzwerk und auf Social Media. Wir sagen Tschüss, bis in 14 Tagen, wenn es wieder heißt Rethinking Business.